Liebe Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer, wir sind wieder im Sicherheitsrat zusammengekommen. Ich fasse mich in der Einleitung bewusst kurz. anders macht meistens mein Co-Host Timon Radicke, der ist aber Gott sei Dank da. Timon, wir freuen uns alle. Gut, dass du dabei bist.
Hallo.
Und Grüße. Wir begrüßen diesmal im Sicherheitsrat Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Liebe Frau Strack-Zimmermann, toll, dass Sie wieder Zeit für uns haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir waren letztes Mal mit Ihnen im, dank Klimawandel kann man ja nicht mehr sagen, ewigem Eis, aber zumindest da, wo es ein bisschen kälter ist als hier im Advent in Deutschland, nämlich in Grönland. Und Sie waren schon wieder unterwegs.
Ja, heute wird's, ist erschreckend warm. Ich war wieder unterwegs. Ich war in Djibouti. Für die, die es nicht wissen sollten, wenngleich ich ja weiß, dass hier nur engagierte, interessierte zuhören. Es ist ja ein Land und eine Stadt gleichermaßen. Es hat, ist der Hub, also hat den Hafen am Horn von Afrika. Wenn man durch das Rote Meer fährt, aus Ägypten kommend, durch den Suezkanal fahrend, durch das Rote Meer und dann einbiegt in den Golf von Aden, dann liegt dort Djibouti, ein wichtiger Hub, ein großer Seehafen. Und es gibt eben seit einiger Zeit, streng genommen seit Frühjahr, ich muss jetzt immer überlegen, 24, dass ein Mandat, ein europäisches Mandat, das heißt Aspides, was so viel heißt wie Schild, nämlich dahingehend, dass alle Containerschiffe, die durch das Rote Meer fahren, von Europa kommend nach Asien und umgekehrt geschützt werden, weil mit dem 7. Oktober dem Angriff der Hamas auf Israel, auch die Houthis sich eingeschaltet haben, langerhand vom Iran auch geführt, um eben Containerschiffe anzugreifen, und zwar mit hochtechnischen Waffen. Und dieses Aspides ist ein Mandat, was die Schiffe, die Container eben begleiten soll, damit sie sicher durchs Rote Meer fahren.
Können wir einmal noch einen Schritt zurückgehen, Frau Strack-Zimmermann?
Bitte.
Welche, bitte. Dass Sie vielleicht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären, wer hat denn eigentlich alles geopolitisches Interesse an diesem Roten Meer? Warum ist das so relevant für uns und auch für die Europäische Union?
Ja, das Rote Meer ist in der Tat relevant. Es ist nämlich der Weg, der Seeweg, wo der komplette Handel, 93%, von den Waren, die von Europa nach Asien gehen und von Asien nach Europa kommen, gingen, muss man dazu sagen, durch das Rote Meer. Insofern ist es eine zentrale Seefahrtsroute. Und wir wissen, dass bedauerlicherweise diese Seewege immer mehr unter Druck geraten, weil es schlichtweg den Handel zwischen Asien und Europa nicht nur behindert, sondern auch zerstören kann. Darauf zielen natürlich die Houthis. Das sind die Houthis, kann man sagen, Soldaten im Jemen, die nicht nur ihre eigene Bevölkerung umbringen, sondern eben auch sich mit daran beteiligen, der lange Arm des Iran zu sein. Inzwischen reden wir da von über 200.000 Soldaten, die bestbewaffnet sind, auch inzwischen ihre eigenen Waffen herstellen und die eben diesen Transport und damit die wirtschaftliche Kraft Europas zerstören wollen.
Wenn man jetzt nur diese ersten kurzen Sätze hört, dann ist doch eigentlich schon klar, das ist eben gar nicht so ein nerdiges oder Nischenthema, sondern Das hat eine hohe Relevanz für uns, internationale Lieferketten, geostrategische Bedeutung. Man könnte ja auch sagen, warum hört man von außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungsträgern so wenig in dieser Frage? Warum findet das in den Medien so wenig Widerhall? Liegt es schlichtweg daran, dass wir im Sinne der Aufmerksamkeitsökonomie nicht mehrere dieser sicherheitspolitischen Themen gleichzeitig behandeln können? Und ich würde noch die Frage anfügen, machen das die uns herausfordern, nicht besser? Also welche Rolle spielt Russland in diesem Raum?
Also ich glaube, Herr Tauber, es ist in der Tat so. Ich erinnere mich, als die Angriffe der Houthis kamen, hat ja zum ersten Mal in der Geschichte, in der jüngeren Geschichte der Marine, also der Bundesrepublik, ein deutsches Schiff sich an diesem Einsatz beteiligt. Und im Jahre...
anmerken darf, war es, glaube ich.
Wie bitte?
Die Fregatte Hessen war es, glaube ich.
Richtig. Und sie ist im Herbst 2023 hat sie sich auf den Weg gemacht. Der Verteidigungsminister hat befehligt, dass sie in Kreta, dort ist ein amerikanischer Stützpunkt, anlegt und dort wartet, bis der Bundestag grünes Licht gibt. Denn wir wissen, dass die Einsätze der Bundeswehr genehmigt werden müssen von der Mehrheit des Bundestages. Und damit keine Zeit verloren ist, hat das Schiff sozusagen schon auf Lauer gelegen vor der Einfahrt in den Suezkanal. Das ist deswegen bemerkenswert, weil es eine hochmoderne Fregatte war mit 180 Soldatinnen und Soldaten an Bord und allem, was man haben muss an Ausrüstung, an Waffen, an technischen Möglichkeiten. Und wir haben die Soldaten und Soldatinnen besucht in Kreta. Und ich muss sagen, es war sehr beeindruckend, weil, Herr Tauber, Sie wissen, das sind ja auch junge Menschen wirklich dabei, hochmotiviert, die uns und mir auch sagten, das ist ein Einsatz, der ist gefährlich, machen wir uns nichts vor, das ist keine Übung mehr, das ist Realität, aber dafür üben sie eben. Und die
Fregatte, wie robust ist denn das Mandat eigentlich, Frau Strack-Zimmermann?
Naja, das ist sehr robust, denn die Angriffe laufen ja. Und die Fregatte war einige Monate im Roten Meer. Dem sollte ein weiteres Schiff folgen. Das ist aber nicht gelungen. Die Bundesrepublik hat sich erstmal abgemeldet aus Aspides, weil wir haben in der deutschen Marine für ein Schiff nur noch eine halbe Besatzung. Also wenn man rechnet, heißt, eigentlich hat eine Fregatte zwei Besatzungen, die eben dann rotieren kann. Und wir haben nicht genug Soldatinnen und Soldaten, nicht genug Seefahrer, um das mal so zu sagen. Das heißt, diese Fähigkeit wurde abgemeldet. Jetzt seit November, seit 3 Wochen, schicken die Deutschen ein Aufklärungsflugzeug, um aus der Luft sozusagen sich an bei Aspides mit zu beteiligen. Klingt sich sozusagen wieder ein. Will man...
Ich wäre jetzt ja kurz dabei, noch die Wehrpflicht wieder an der Stelle zu fordern. Dann kommen gleich wieder die Experten und sagen, das ist alles viel zu kompliziert auf dem Schiff. Also ein bisschen auf dem Wasser rumfahren. Naja, gut.
Darüber kann man reden. Darüber
kann
es
man
ist streiten. Ja, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, lieber Herr Tauber, dass wir ein Problem haben. Und die Marine hat ein besonderes. Das haben ja übrigens auch die Italiener. Da komme ich gleich drauf zu sprechen, weil ich ja mit einer italienischen Fregatte reisen durfte. Auch. Deswegen, weil junge Menschen, die Interesse haben, zur Bundeswehr zu gehen oder zur italienischen Armee, wer zur Marine will, muss davon ausgehen, 6-7 Monate im Jahr mindestens an Bord zu sein. Und das, was offensichtlich früher Menschen auch fasziniert hat, scheitert daran, dass viele eben nicht so lange getrennt sein wollen von ihren Familien. Und das ist ein Problem.
Man könnte ja die Besatzung wechseln, wenn man alle 3 Monate die ein- und ausfliegen würde, aber das setzt voraus, dass man eine Besatzung zum Wechseln hat. Dann bin ich wieder beim Thema. Ich wollte
meinen
Lenker ab und dann schaut Timon schon ganz streng, auch wenn ich jetzt extra weggucke, spüre ich seinen scharfen Blick und will aber auf einen anderen Punkt hinaus. Sie haben das schon auch angesprochen. Ich würde aber gerne da nochmal tiefer reingehen. Wie sieht es eigentlich aus? Wir haben ja Piraterie in der Tat als gar nicht nur ein Phänomen aus den Zeiten von Jack Sparrow, sondern wir erleben Piraterie heute in der modernen Welt. Und dann haben wir die Bilder mit den Schlauchbooten und den Wasserkanonen. In Wirklichkeit ist es ja inzwischen ganz anders. Es gibt viele Zwischenfälle, es gibt Raketenangriffe, es gibt Einschüchterungsversuche durch Drohnen, auch mit Panzer- und Seeabwehrwaffen der Houthi. Also die Handelsschifffahrt und die internationalen Seerouten sind massiv unter Druck. Daher wahrscheinlich auch die Frage nach den robusten Wirkmitteln von Timon. Auch das scheint mir in unseren Medien oder bei uns nicht so eine Rolle zu spielen. Und deswegen ja dann auch die Frage, wer ertüchtigt, wie wir in unserer Sprache das formulieren würden, wer ertüchtigt die?
Also
die Houthi
Sie sprechen jetzt von den Seeräubern, also von den Piraten, wer die ertüchtigt.
Ja.
Ja, das ist in der Tat ein spannendes Thema. Es gibt ja noch ein weiteres Mandat und das schon seit 2008, nämlich Atalanta, was die Piraterie ziemlich gut bekämpft hat. Da war ja Deutschland später auch mit einem Seefernaufklärer beteiligt, also einem Flugzeug. Wir haben auch Atalanta besucht. Das läuft zurzeit unter der Fahne Spaniens. Also das Hauptquartier ist in Spanien. Und die sind sehr erfolgreich. Jetzt müssen wir uns im Klaren sein, dass der Kampf gegen den Westen, Sie sagten es gerade, Herr Tauber, der findet ja überall statt. Warum wird darüber nicht gesprochen? Weil die Aufmerksamkeitsspanne in den Medien, und ich sage das, rudimentär ist. Am Anfang, als die Fregatte Hessen losfuhr, war das jeden Tag ein Thema. Bis hin, was ich empörend fand, die Häme darüber, dass es ein Friendly Fire gab, also ein aus Versehen Angriff eines US-Schiffes Richtung Fregatte Hessen. Es wurde bedingt abgewehrt, sie haben nicht alles runtergeholt. Da war dann die große Häme, wie sowas passieren kann, anstatt dankbar zu sein, dass keiner verletzt worden ist. Vielleicht ist es aber auch so, dass wenn man so wie wir in dieser Bubble sich bewegen, Menschen sich auch irgendwann überfordert fühlen mit der Komplexität, weil der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die ganze Welt angezündet. Und alle die Verbündeten von Russland, weil sie gerade auch Russland sagten, und das ist der Iran. Der Iran sorgt dafür, dass in Russland genug Drohnen unterwegs sind. Der Iran wird von China unterstützt, immer noch Rohöl zu bekommen, obwohl es sanktioniert ist. Das ist übrigens auch interessant, weil es auch durchs Rote Meer läuft. Die russische Schattenflotte ist auch im Roten Meer unterwegs und kann nur bedingt aufgespürt werden. Auch die Houthis sind, wie die Hamas, wie Hezbollah, sogenannte Proxys vom Iran, weil der Iran ein großes Interesse daran hat, eben alles zu konterkarieren, was unseren Wohlstand garantiert. Und ich glaube, was sehr wichtig ist zu betonen, dass seitdem die Houthis diese Angriffe starten, kein deutsches Schiff mehr, kein deutsches Containerschiff mehr durch den Suezkanal fährt. Die haben im Frühjahr 23 aufgehört. Die fahren um das Kap der Guten Hoffnung, also um Südafrika herum, was ja eine Seereise bedeutet von Minimum 3-4 Wochen länger. Es wird deutlich teurer. Das zahlt letztendlich der Konsument, dass es teurer wird, weil eben aufgrund unserer Freundschaft zu Israel die Houthis gesagt haben, wer auf Israels Seite ist, ist besonders gefährdet, getroffen zu werden. Haben die deutschen Reeder gesagt, so jetzt ist Schluss, wir fahren einen anderen Seeweg. Und der Wahrheit geschuldet ist auch, dass die Marine, die europäische Marine, die einzelnen Länder nicht alle Schiffe schützen können. Das heißt, auf Dauer werden auch die Reeder mit für ihren eigenen Schutz verantwortlich sein. Das haben die zum Teil, die haben Securities mit an Bord, die bewaffnet sind, um gegebenenfalls Angriffe abzuwehren, Drohnenangriffe oder eben Piraterie abzuwehren. Aber das ist die Realität und das ist natürlich ernst. Und wenn ich nochmal auf die Houthis zu sprechen komme, inzwischen sagte man mir, die Deutschen sitzen in Djibouti, jetzt sind wir wieder in Djibouti mit einem Kontingent von Offizieren und Unteroffizieren. Und die sagten zu mir, dass inzwischen die Houthis nichts anderes sind als eine üble Mafia. Denn es gibt Länder, die bezahlen die Houthis dafür, dass ihre Schiffe frei durch das Rote Meer kommen, auch ohne Begleitung. Das ist richtig wie Schutzgeld. Das ist Schutzgeld. Das ist üble Mafia. Und da reden wir von unvorstellbaren Summen, die da gezahlt werden. Die Briten und die USA haben ja mal die Houthis angegriffen. So ein bisschen, nicht so ganz. Unser Problem ist eben, dass wir auch kein Mandat haben, das zu beenden, also diese Angriffe wirklich rustikal zu beenden. Dann haben sie wieder die Diskussion, was geht uns das an? Also das geht uns alles sehr, sehr viel an. Um auf Djibouti nochmal einzugehen, ich war 2 Tage mit auf einer italienischen Fregatte. Die Containerschiffe melden es an. Nicht jedes wird begleitet, sondern die melden sich an und sagen, in dem Seestück begleitet uns bitte. Und dann fährt die Fregatte in einem bestimmten Abstand, begleiten die Schiffe. Und das ist wirklich surreal, auf ein Schiff mitzureisen, weil wir hatten das Glück, dass die See relativ ruhig war. Der Himmel war blau. Man hätte einen Moment glauben können, es ist eine angenehme Seefahrt, bis einem klar wird, dass sobald es dämmert, die Mannschaft nicht draußen sein darf. Haben wir genug Schiffe dort? Nein. Aspides bräuchte 8-9 Schiffe. Zurzeit sind 3 gemeldet, Griechenland, Italien. Italien hat es gerade verlängert. Und ab und an kommt ein französisches dazu. Es sind definitiv nicht genug, um den Schutz für alle zu gewährleisten. Das ist nicht gut, weil diese europäischen Mandate sind so wichtig. Aber wir brauchen natürlich auch Nationen, die dann eben sich einmelden.
Gibt's denn da die Möglichkeit, also wenn ich mir jetzt angucke, die Anrainerstaaten, ich meine, da haben wir auf der einen Seite haben wir den Sudan, wir haben Ägypten, auf der gegenüberliegenden Seite haben wir Saudi-Arabien. Also wenn ich mir jetzt vor allen Dingen gerade mal Ägypten angucke und Saudi-Arabien, welche Rolle spielen die denn dabei? Bekämpfen die Houthi aktiv?
Nein, nicht wirklich. Das tun sie nicht wirklich. Wir haben, wenn man von Djibouti aus übers Meer schaut, gibt es eine Seegrenze zum Jemen. Hochproblematisch.
Ja.
Djibouti liegt gewissermaßen direkt gegenüber, besser gesagt neben Somalia. Aus Somalia kommen die meisten, ist die Piraterie. Wir haben dort, also Somalia, wir haben den Sudan, den Südsudan. Wir haben Eritrea.
Ja.
Das sind ja alles instabilste Länder. Das ist ein wirklich großes Problem. Und was uns gesagt wurde, in Djibouti sitzen Tausende von Chinesen. Also die Chinesen sitzen dort, kontrollieren alles. Ist der einzige Standort noch, wo Franzosen sind mit ihren Familien. Mhm. Großer französischer Standort. Ansonsten sind die Franzosen sowohl nicht mehr in West- als auch in Ostafrika. Wir haben, glaube ich, hier mal in dieser Reihe darüber gesprochen, dass in West- und Ostafrika die Franzosen nicht mehr gesehen werden, weil die Länder sie nicht mehr sehen wollen.
Ja.
In Djibouti sitzen sie noch, eines der letzten Stationen. Es ist eine Gemengelage, großes Problem. Die Chinesen fischen illegal in den Gewässern von Somalia. Die Somalis bitten um Hilfe, dass das unterlassen wird, weil wenn die Fischerei dort zusammenbricht, muss man sich nicht wundern, dass Somalis Piraten werden. Also ein Thema für Europa, aber der afrikanische Kontinent ist ja mit wenigen Stellen eine Riesenherausforderung. Und überall sitzen die Chinesen und die Russen und Europa ist einfach nicht präsent genug. Und es wäre so wichtig, dass wir das wären, um Migration zu verhindern und um viele Probleme zu lösen. Und der Sudan, der grauenvolle, das Abschlachten im Sudan, läuft ja deswegen noch, weil Gelder aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kommen. Sonst wären diese beiden Seiten ja zwei Generäle, die mal zusammen gearbeitet haben. Der Kampf dieser beiden Generäle wird gefüttert mit Geldern der Vereinigten Arabischen Emiraten. Also es ist alles unschön, um das mal harmlos auszudrücken.
Wenn ich mir jetzt die Lage nochmal angucke, gerade um den Suezkanal, der eine herausragende wirtschaftliche Bedeutung hat. Sie haben gerade gesagt, also deutsche Reeder fahren inzwischen lieber den langen Weg ums Horn von Afrika herum, anstatt den Suezkanal zu nehmen. Das hat doch auch wirtschaftliche Folgen für Ägypten. Also Ägypten profitiert ja enorm vom Suezkanal. Ja. Die müssten doch eigentlich ein vitales Interesse daran haben, im Roten Meer für Sicherheit zu sorgen, oder?
Ja, Ägypten, also ich glaube, dass Ägypten, ich sag das mal, ein doppelte Interessen haben. Auf der einen Seite das große Problem für Ägypten, dass nur noch die Hälfte des eigentlichen Aufkommens durch den Suezkanal geht, aus besagten Gründen. Und dass denen schlichtweg, das bestätigen auch der ägyptische Botschafter in Europa, in der EU, dass sie massiven Rückgang an Einnahmen haben. Was natürlich für ein Land wie Ägypten ein riesiges Problem ist. Auf der anderen Seite lassen sie zu, dass die russische Schattenflotte durch den Suezkanal fährt, um Öl nach Indien zu transportieren. Also ich würde mal sagen, dass Ägypten auch zu den Ländern gehört, die auf der einen Seite gerne mit uns zusammenarbeiten, aber auch auf der anderen Seite eine gewisse beidseitig arbeiten. Das muss man einfach einordnen können. Aber für Ägypten ist die Lage im Roten Meer ein riesiges Problem. Wie gesagt, weil es ihnen schlichtweg wirtschaftliche Einnahmen raubt.
Aber dann kann man doch, wenn man eine Zusammenfassung wagen will, sagen, erstens, wir müssen uns auch diesem Raum dringend zuwenden. Wir können nicht sagen, das ist weit weg von Europa und weit weg von Deutschland. wir haben jetzt irgendwie gerade andere Sorgen. Auch wahrscheinlich, weil unsere Volkswirtschaften in der Europäischen Union da ein gesondertes Interesse haben. Das bedeutet ja auch für uns und unsere Vorhabenplanung, wir müssen in Europa schon dafür sorgen, dass wir auch maritim so stark militärisch aufgestellt sind, dass wir im Zweifel da wirken können. Und auch da werden wir Deutschen nicht sagen können, naja gut, maritim, Seestreitkraft sind wir eigentlich nie so richtig gewesen, haben wir zwar mal versucht, aber war nicht so von Erfolg gekrönt, wollen doch jetzt andere machen. Wir werden uns dem also nicht entziehen können, auch in dem Bereich mehr zu investieren, über die Frage zu reden, wo kommt das Personal in der deutschen Marine denn dann her, wenn wir die Schiffe nämlich im Hafen haben, Sie haben ja recht, dann hilft uns das nichts, wenn die modern sind und einsatzbereit, aber keiner an Bord gehen kann. Neben der Tatsache, die müssen ja auch dafür erstmal ausgebildet werden. Also gewisse Tätigkeiten an Bord kann man vielleicht auch mit gut motivierten, ausgebildeten Wehrpflichtigen machen. Aber ob ich die ans Steuer lassen würde und an andere Aufgaben, weiß ich jetzt nicht so genau. Das, glaube ich, ist eben dann auch ein Zusammenspiel von Kräften und von vielen Händen und von gut ausgebildeten Händen. Also wir haben da doch mit Blick auf Ihre Einschätzung und Erfahrung eher mehr im Lastenheft als weniger nach der Rückkehr Ihrer Reise. Kann man das so sagen?
Ja, das ist so. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein. Die Herausforderung, es sind 360-Grad-Herausforderungen. Es fängt im All an und landet unter Wasser, nicht nur über Wasser. Es ist so, es gibt natürlich Nationen wie zum Beispiel Italien, die schlichtweg Seefahrernationen sind, weil einfach ihre Lage am Mittelmeer eine andere Stellung hat. Aber machen wir uns nichts. Wir haben auch unsere Nord- und unsere Ostsee. Und in der Tat, wir können das nicht anderen überlassen. Die deutsche Marine ist viel zu klein. Es ist ja die kleinste Teilstreitkraft. Und das Personalproblem ist da. Aber wir müssen uns im Klaren sein, wir brauchen Soldatinnen und Soldaten, wir brauchen technisches Know-how. Wir haben ja sehr viele Fregatten auf den Weg gebracht, die gebaut werden. Wenn die alle vom Stapel laufen, haben wir aber das Personal nicht. Also da kommt eine Menge auf uns zu und ich glaube, es ist gut, dass wir alle sensibilisieren, weil wenn wir in Frieden und Sicherheit leben wollen, dann müssen wir uns auch überall einbringen. Mal an Stellen mehr oder weniger, wo wir besonders gut sind. Da kommen dann andere, die besser sind an manchen Stellen. Das ist ja okay. Das ist ja auch Europa. Das ist ja auch die Idee von Europa, dass wir nicht alle überall gleichzeitig sein müssen, aber jeder seine Fähigkeiten einbringt. Und die Marine ist definitiv ein Teil davon. Und da haben wir noch nicht über den Libanon gesprochen, wo wir ja auch lange ein deutsches Schiff haben. Und geschaut wird das Mandat verlängert oder nicht, macht es Sinn oder nicht. Also es gibt auf den Weltmeeren viel zu tun und uns muss klar sein, dass unsere wirtschaftliche Abhängigkeit mit davon abhängt, dass der Warenverkehr zu über 90% über die Meere der Welt geht und nicht im Flugzeug und nicht in der Eisenbahn und dass wir das auch schützen müssen.
So, muss man zum Abschluss sagen. Er ist nicht nur für Taucher relevant und damit wäre es für mich unrelevant, weil mein Gruppenführer in der allgemeinen Grundausbildung immer gesagt hat, Tauber, sie schwimmen wie ein Stein und tauchen wie ein Korken. Also da bin ich drauf. Deswegen, da ich aber konsumiere und deutscher Bürger bin und will, dass unsere Wirtschaft läuft und wir in Frieden und Freiheit leben und vielen Dank für Ihren Beitrag in Europa an dieser Stelle, Frau Strack-Zimmermann, habe ich natürlich auch jetzt, spätestens jetzt nach dieser Sitzung des Sicherheitsrats, ein valides Interesse, dass wir uns näher mit dem Roten Meer beschäftigen. Wir haben das getan mit Ihrer Hilfe. Vielen Dank. Und Timon, wenn du nichts dagegen hast, schließe ich.
Danke Ihnen.
Nee, ich habe noch was tatsächlich. Ich möchte noch einen letzten Punkt und ich möchte, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe es extra noch mal rausgesucht, weil wir Frau Strack-Zimmermann jetzt über die Bedeutung der Handelswege und so weiter gesprochen haben. Das Zitat vom 22. Mai 2010 von unserem Bundespräsidenten Horst Köhler, nachdem er zurücktreten musste, lautete, ich zitiere: Meine Einschätzung ist aber, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen.
Ja, und er hatte 100% recht. Ich habe das übrigens als hervorragend empfunden. Aber Sie sagten es gerade, es war im Jahr 2010. Im Jahr 2010 waren wir dabei, die Wehrpflicht abzuschaffen. Im Jahr 2010 sagte der damalige Außenminister Guido Westerwelle, wir verabschieden uns von der atomaren Abschreckung. Vier Jahre später hat Russland die Ukraine angegriffen und nichts mehr war, wie es war. Er hatte recht. Warum er zurückgetreten ist, ist mir heute noch schleierhaft. Ich glaube, dass er ja nicht aus der Politik kam und geschockt war über den Shitstorm. Das hätte er mit links abschütteln müssen, denn wo er recht hatte, hatte er einfach recht. Und jetzt sind wir in einer Zeit, dass wir das erleben und umsetzen müssen.
Vielen, vielen Dank
für diese Sitzung. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Bis bald.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.